Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Fohlenfutter Podcast. Heute am Montag, den 10. Juni, zeichnen wir auf. Am Start sind Thomas Krüke. Hallo Thomas.
Hallo Anna, grüße dich.
Und ich, Hanna Gobrecht. Ja, Thomas, in der vergangenen Woche hast du mit Carsten Kellermann aufgenommen. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Wenn wir die Ereignisse der vergangenen Tage zusammenfassen, kann man sagen, Kevin Stöger kommt nach Gladbach. Rocco Reitz ist im Borussia-Park nicht zu seinem A-Nationalmannschaftsdebüt gekommen, fährt auch nicht zur EM. Gleiches gilt für Stefan Leiner. Nico Elvedi und Max Wöber sind mit der Schweiz und Österreich allerdings dabei. Und ich stelle jetzt mal die Frage so, welche dieser ganzen Nachrichten hat dich am wenigsten überrascht?
Am wenigsten überrascht hat mich letztlich dann doch, dass Rocco Reitz am vergangenen Freitag beim Länderspiel im Borussia-Park gegen Griechenland nicht zum Einsatz gekommen ist. Ich habe, glaube ich, letzte Woche, als ich mit dem Carsten Kellermann die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich noch groß getönt sozusagen, dass Rocco Reitz vielleicht sogar mit zwei Länderspielen am Ende der Saison, am Ende der Woche dann rausgeht. Die Tatsache, dass er da in Nürnberg nicht gespielt hat beim Spiel gegen die Ukraine, hat mich da schon umschwenken lassen. Da habe ich schon gedacht, gut, wenn er gegen die Ukraine, als ja noch einige etatmäßige Nationalspieler gefehlt haben durch das Champions League Endspiel wenige Tage zuvor, dass er da nicht gespielt hat, da habe ich mir schon gedacht, gut, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er auch in Gladbach dann nicht zum Einsatz kommt, weil es geht ja nun letztlich darum, dass sich die Nationalmannschaft auf das Turnier vorbereitet und da müssen natürlich die Spieler spielen, die dann auch eine Rolle spielen und Rocco Reitz hatte einfach zwei, glaube ich, ganz, ganz interessante und lehrreiche Wochen beim A-Team. Das wird ihm mit Sicherheit noch zugutekommen und ich denke mal, jetzt kann er seinen Urlaub genießen.
Ja, er hat ja auch schon in den Tagen zuvor gesagt, dass er total happy ist mit dem, was er jetzt da in den zwei Wochen erlebt hat. Deswegen wird er jetzt auch die Tatsache, dass er nicht gespielt hat, auch nicht als Negativerlebnis wahrgenommen haben. Natürlich, es hätte eine gewisse fußballromantische Seite gehabt, wenn er da der Saison nochmal das absolute i-Tüpfelchen aufsetzen hätte können. Aber also ganz klar, Generalprobe vor einem Turnier, da hast du als Bundestrainer auch einfach keine Geschenke zu verteilen. Ich glaube, es wäre dann auch ein falsches Signal gewesen, wenn Rocco Reitz am Ende dann noch reingekommen wäre und jemand, der mit zum Turnier fährt, dann nicht gespielt hätte. Für ihn, ja, eine sehr, sehr aufregende Zeit. Er hat ja auch währenddessen gesagt, wie aufregend das alles war, dass es ganz andere Abläufe sind. Man denkt ja immer, ja, okay, ob du jetzt bei der U21-Nationalmannschaft bist oder bei der A-Nationalmannschaft, das kann ja von den Abläufen und so nicht viel ändern, aber man hat in der Vergangenheit eben dann doch immer wieder von Spielern gehört, wie besonders es einfach ist und wie professionell auf einem höchsten Niveau, dass da alles vonstatten geht. Ja, und Rocco Reitz kann mit zwei Trainingswochen in den Beinen mit dem Nationalteam, glaube ich, auch einiges mitnehmen. Er ist jetzt auch erstmal in den Urlaub geflogen, direkt am Samstag. Er hatte ja auch auf dem Weg in den Urlaub erst von der Entscheidung erfahren. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wovon Reitz und Borussia auch profitieren können, weil ich bin mir sicher, dass der Reitz auch nochmal ordentlich was an Selbstvertrauen draufgepackt hat und dass er jetzt eben nochmal mehr den Ehrgeiz hat, es wirklich irgendwann und dann auch ganz offiziell und nicht nur als Sparringspartner im Training zum DFB-Team zu schaffen.
Genau, das muss dann das nächste Ziel von ihm sein. Darum geht es letztlich, dort anzukommen, ohne jetzt in irgendeiner Form vielleicht so ein bisschen der, wie du schon sagtest, der Sparringpartner zu sein. Und da wird er die richtige Motivation draus ziehen. Und ja, der Rest, du hast es ja angesprochen, da wird mit Sicherheit das ein oder andere wird er mitnehmen können, sich abgeschaut haben von den Cracks, von den Routiniers. Und das wird er mitnehmen. Ja, du hast den Urlaub angesprochen, Rocco Reitz kann jetzt in den Urlaub gehen. Stefan Leiner kann auch in den Urlaub gehen, er ist jetzt bei der EM nicht dabei. Dadurch ist Gladbach nur vertreten durch Max Wöber, Landsmann von Stefan Leiner im österreichischen Team, und Nico Elvedi für die Schweiz. Dass Stefan Leiner es nicht geschafft hat, das wäre natürlich auch eine wirklich große Geschichte gewesen, nach seiner Krebserkrankung im vergangenen Sommer diagnostiziert, 11 Monate später dann im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für das kontinentale Turnier zu stehen. Das ist natürlich wäre eine wunderbare Geschichte gewesen. Und mit Sicherheit auch ein großartiger Erfolg für Stefan Leiner. Jetzt ist es so gekommen, dass er nicht dabei ist, aber ich denke, dass er damit leben kann und sich sagen kann, es ist sowieso schon eine tolle Entwicklung gewesen, wie er zurückgekommen ist. Und vielleicht tut es dem Körper auch ganz gut, dass er jetzt eine richtige Pause hat, sich einen Monat sozusagen von den Anstrengungen der vergangenen Monate ein bisschen erholen kann. Ja, und dann sind es eben jetzt Max Wöber und Nico Elvedi. Ich glaube, du hast hier Teile des Spiels angeschaut, Hanna, vom vergangenen Samstag, als die Schweiz gegen Österreich getestet hat. Zwei Gladbacher sind dabei und die werden wir natürlich ein bisschen begleiten in den nächsten Wochen.
Wir werden ein genaues Auge auf Nico Elvedi mit der Schweiz und Max Wöber mit Österreich haben. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn man sich jetzt mal so im Freundes- und Bekanntenkreis umhört, dann werden die Schweiz und Österreich ja auch wieder so ein bisschen als die Geheimfavoriten genannt. Ich frage mich langsam, wie oft man eigentlich Geheimfavorit sein kann, in Bezug auf die Schweiz vor allem. Ja, und da gab's am Samstag den finalen Test, die Generalprobe für beide Teams im direkten Duell. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen, ja, und Nico Elvedi hat da vor allem in der 5. Minute sehr, sehr schlecht ausgesehen. Da gab es das erste Gegentor nach einem hohen Ballverlust und dann haben die Österreicher vor allem in Form von Baumgartner gekontert, der da zu einem 50-60 Meter Solo und Sprint angesetzt hat. Und Nico Elvedi war da in so einer Situation, wo man denkt, entscheide dich, ob du den Lauf mitnimmst und das Tempo mitgehst oder ob du eben in den Zweikampf gehst. Am Ende war es irgendwie von beidem nicht so richtig was und dann wurde er da noch ein bisschen düpiert und überlaufen, sah gar nicht gut aus, war auch insgesamt einer der schwächsten Schweizer, hatte 7 Ballverluste. Ja, und Max Wöber auf der anderen Seite ist dann kurz vor Schluss reingekommen, also nicht kurz vor Schluss, in der 68. oder um die 70. Minute herum. Und da fragt man sich natürlich jetzt, verspielt sich Nico Elvedi auf den letzten Metern vor dem Turnierstart da doch noch irgendwie seinen Stammplatz? Also er konkurriert da auf seiner Position vor allem mit Fabian Scheer. Ich wage mal da auch noch keine Prognose abzugeben, aber mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn er doch noch rausrotiert. Auf der anderen Seite ist Nico Elvedi natürlich in den vergangenen Jahren auch in der Schweizer Nationalmannschaft immer Stammspieler gewesen. Und ja, mal sehen, wie es dann am Samstag gegen Ungarn aussehen wird.
Ja, kurz zu Nico Elvedi noch. Es scheint so ein bisschen so die Verlängerung der Gladbacher Saison zu sein. Er wirkt einfach nicht stabil und souverän, so wie es schon gezeigt hat in den vergangenen Jahren, aber das zieht sich so ein bisschen so durch die vergangenen beiden Spielzeiten, habe ich das Gefühl, dass er da nicht mehr so hundertprozentig auf den grünen Zweig kommt. Er wird sich da sicherlich muss sich strecken, dass er im Team bleibt und das wäre natürlich ganz, ganz wichtig auch für Borussia, damit sich Nico Elvedi auf der größtmöglichen Bühne jetzt in diesem Sommer auch präsentieren kann, ein bisschen Eigenwerbung betreiben kann, denn er hatte letztes Jahr schon geliebäugelt mit einem Wechsel. Es ist nicht zustande gekommen, weil nicht das passende Angebot kam. Da bietet natürlich die EM die Möglichkeit, sich nochmal ganz anders ins Schaufenster zu stellen, aber dafür muss man natürlich möglichst spielen und überzeugen. Insofern eine ganz wichtige Phase jetzt für Nico Elvedi bei Max Wöber. Ist die Situation ja insgesamt sowieso eine etwas andere. Zurzeit ist er noch Borusse, weil er ist von Leeds United für diese Spielzeit ausgeliehen. Das endet am 30. Juni. Da wird man sehen, was noch kommt. Und seine persönliche Situation ist, Hanna, du hast es ja gerade schon gesagt, etwas anders. Er ist nicht so gesetzt, wie das bei Elvedi über lange Zeit auch der Fall war und zu sein schien. Er muss sich da noch gegen sehr, sehr starke Konkurrenz im österreichischen Team durchsetzen. Er hat natürlich den Vorteil, dass er sowohl innen als auch links verteidigen kann. Also dass er so auf seine Spielzeiten kommen wird, davon ist auszugehen. Ist halt die Frage, ob er Stammspieler wird oder ob er einer der, sagen wir mal, der ersten Einwechselspieler im defensiven Bereich sein wird. Das könnte sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation. Österreich hat ja eine sehr knackige Gruppe, unter anderem mit Frankreich. Insofern, sehr, sehr spannende Zeit für den Borussen, den Halbborussen, sage ich jetzt mal. Er ist noch Borusse. Aber es ist halt deutlich weniger, als wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben, dass sehr, sehr, sehr viele Gladbacher bei den Turnieren waren. Jetzt sind es nur zwei. Aber sowas kann ja auch Vorteile haben.
Na klar, wenn jetzt am 8. Juli die Saisonvorbereitung startet, das sind noch knapp 4 Wochen, dann wird Gerardo Seoane froh sein, wenn er auf möglichst viele Spieler zurückgreifen kann. Wir haben es eben schon erwähnt, Rocco Reitz wird dann gut erholt wieder dabei sein. Manu Koné nimmt mit der französischen U23-Auswahl am Olympiaturnier teil, hat da zumindest die Chance, er steht im vorläufigen Kader. Es würde aber überraschen, wenn er es dann nicht in den endgültigen schafft. Und Joe Skelly ist mit den USA bei der Copa America, die im eigenen Land stattfindet. Muss man mal sehen, wie weit die USA da kommt. Das Turnier geht allerdings auch erst am 24. Juni los. Da würde ich jetzt auch mal sagen, dass er da ganz sicher nicht zum Trainingsstart dabei sein kann. Und wie schnell er dann zum Team stößt, wird sich zeigen. Ja, ganz sicher dabei sein wird am 8. Juli ist Kevin Stöger. Er wechselt ablösefrei aus Bochum nach Gladbach. Das war ja eine der Nachrichten der vergangenen Woche. Und ich frage jetzt einfach mal ganz leicht, Thomas, was hältst du denn von dem Transfer, dass Kevin Stöger zur neuen Saison nach Gladbach kommt?
Ja, wir haben letzte Woche darüber im Podcast geredet. Da war das Ganze noch nicht sicher. Es deutete sich an, dass dort recht frühzeitig in der Woche eine Entscheidung fallen könnte und dass sie pro Gladbach ausfallen kann. Deswegen war es nicht mehr so überraschend, als das dann am vergangenen Montag letztlich auch kam. Ich sehe das als ein gutes Zeichen, dass Borussia in der Lage war, das Ganze jetzt auch so schnell festzumachen, sowohl, dass der Spieler eben so früh sein Okay und sein Ja gibt, dass er da nicht in irgendeiner Form noch gepokert hat in die Richtung, dass er sich andere Optionen offen hält. So wie wir gehört haben, war da auch ein Europa-League-Teilnehmer, Eintracht Frankfurt, interessiert. Insofern sicherlich zum einen eben das Zeichen von Stöger, dass Borussia dort immer noch eine Anziehungskraft hat, auch wenn es sportlich in den vergangenen Jahren immer weiter bergab gegangen ist und man sich jetzt zumindest tabellarisch nicht weit mehr voneinander entfernt letztlich positioniert hat, wenn man den VfL Bochum als seinen bisherigen Arbeitgeber sieht. Zum anderen aber eben auch das Zeichen von Gladbach, mit Kevin Stöger jemanden zu holen, der im vergangenen Jahr jetzt in der Spielzeit gezeigt hat durch seine Werte, durch seine Torschussbeteiligung, seine Scorerpunkte, wie wertvoll er für ein Team sein kann. Und es ist bezeichnend, finde ich, dass Gladbach jetzt bisher zwei ablösefreie Transfers getätigt hat in einem Mannschaftsteil, wo man jetzt noch gar nicht so hundertprozentig sagen kann, wer wird alles bleiben. Wir reden über das zentrale Mittelfeld, da ist im defensiven Bereich ein Christoph Kramer, mit dem über eine Vertragsauflösung zurzeit gesprochen wird. Da ist ein Florian Neuhaus, ein Manu Koné, beide könnten Wechselkandidaten sein. Bei Koné ist es eigentlich so, dass er ein Wechselkandidat sein sollte, dass er einen Transfererlös bringt, der Gladbach ja weiterbringt, um den Kader umzubauen. Und im Offensivbereich noch ein Alassane Player. Alle sind da. Und trotzdem hat Gladbach jetzt für den Mannschaftsteil schon zwei Spieler dazugeholt. Also mit Stöger erhöht Borussia da auch so, sage ich jetzt mal, so ein bisschen den Druck. Und ja, er bringt eine gewisse Mentalität mit und Führungsqualitäten. Da hat Gerardo Seoane am Ende der Saison, unabhängig von den einzelnen Positionen, wo Borussia Verstärkungsbedarf hat, gesagt, dass sie dort natürlich schauen müssen, dass sie dort noch Leute dazu holen, die das Team führen wollen, die vorangehen. Insofern gibt es viele, viele positive Aspekte bei dem Transfer. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Man darf, finde ich, jetzt auch nicht den Fehler machen und Kevin Stöger dann nur auf die Relegationsspiele reduzieren. Er hatte ja beim 3-0 im Rückspiel einen riesen Anteil an der Wende, am Bochumer Comeback. Ja, und man kann sagen, ohne Kevin Stöger wäre Bochum in der Saison vermutlich auch einfach direkt abgestiegen. Ich habe mal geschaut, es gibt da die Statistik von Opta, die ja sehr meiner Meinung nach aussagekräftig ist. Es gab seit der Aufzeichnung oder seit der Datenerfassung, die jetzt mittlerweile seit 20 Jahren läuft, keinen Spieler, der in der Bundesliga in einer Saison mehr Chancen kreiert hat. Und das waren bei Kevin Stöger im vergangenen Jahr 127. Zum Vergleich, auf Platz 2 liegt Kevin De Bruyne aus der Saison 2014-15. Also da hat er schon Duftmarken gesetzt und hat gezeigt, wie er einfach auch in einer Mannschaft der Unterschiedsspieler sein kann. Und bei ihm stimmen eben alle Werte, die so ein Spieler, der in der Offensive für Gefahr sorgen will, eben ausmachen. Er hat in Bochum am häufigsten aufs Tor geschossen in der vergangenen Saison, hat die meisten raumgewinnenden Pässe gespielt, die meisten Flanken geschlagen und in fast allen Kategorien hat er damit alle Gladbach-Spieler übertroffen. Und ich muss sagen, wenn ich meine, vielleicht irgendeinen Haken oder negativen Punkt an der Sache gefunden zu haben oder an dem Transfer, dann fällt mir immer wieder ein, dass er ja ablösefrei ist. Und das ist gerade auch aus dieser finanziellen Situation heraus, in der Gladbach steckt, eben was, wo man jetzt sagen muss, doch, das ist ein guter Transfer. Man wird sehen, ob er Gladbach dann auch langfristig, er hat ja erstmal einen Dreijahresvertrag unterschrieben, helfen kann. Aber ich glaube, er wird da auch gewillt sein, abzuliefern und sich eben zu beweisen.
Du hast die Werte angesprochen, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gerardo Seoane hat durchaus auch kritisch angemerkt, dass die Zahl der erzielten Tore durchaus insgesamt zufriedenstellend sein konnte. Das hatte allerdings vor allen Dingen den Grund, dass Gladbach doch ziemlich effektiv war. Gerade in der Rückrunde aus ihren Chancen noch relativ viel gemacht hat. Und hinzu kommt, dass sie bei Standards unheimlich stark waren. Jetzt kommt mit Kevin Stöger ein weiterer Spieler, der bei Standards sehr, sehr gefährlich ist. Aber er bringt eben auch das Momentum mit ein, dass er eben auch aus dem Spiel heraus die gefährlichen Pässe spielen kann. Und genau darum geht's ja, dass man die zentralen Angreifer, Gerardo Seoane spielt gerne mit zentralen, klassischen Sturmspitzen, die besser zu füttern, als das in dieser Saison der Fall war. Das hatte natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen lag das natürlich auch an der Verletzungsanfälligkeit der Gladbacher Stürmer in der vergangenen Saison. Thomas Tranchara und Jordan Sibachö standen mehrmals für längere Zeit nicht zur Verfügung oder waren auf jeden Fall nicht in körperlicher Bestform, die es braucht, um in der Bundesliga sich dann auch durchzusetzen und Durchschlagskraft zu haben. Und zum anderen aber auch eben an den Zulieferern. Franck Honorat hat ein gutes erstes Jahr gehabt und da vielleicht auch so ein bisschen die Last von seinen Schultern zu nehmen. Der sozusagen der Top-Produzent von Flanken und Hereingaben eben zu sein und eben auch aus dem halblinken, zentralen oder linken Bereich da noch mehr zuzuliefern, das kann nur förderlich sein und insofern sehe ich das auch so, dass durch den ablösefreien Wechsel das Gladbach da ein sehr, sehr guter Transfer gelungen ist.
Ja, und Kevin Stöger bringt da für Gladbach einfach nochmal eine gewisse Unberechenbarkeit rein. Also das würde ich auch mit so am stärksten hervorheben. Er ist sehr wild, schwer zu stoppen, viel zwischen den Räumen unterwegs. Als verteidigende Mannschaft musst du ihn da definitiv im Kollektiv verteidigen, weil es geht dann viel um Dinge wie übergeben. Für Borussia heißt das, dass sie eine Art kreativen Freigeist bekommen, der auch gewisse Freiheiten braucht. Aber Kevin Stöger ist auch jemand, der im Gegenpressing überzeugt und der Wege mit nach hinten macht. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, lange genug über ihn gesprochen. Er war ja auch Thema in der vergangenen Woche in einigen Texten von uns. Jetzt lassen wir ihn doch erstmal in Gladbach ankommen und dann kann er sich ab dem 8. Juli im Training überzeugen und in den Testspielen zeigen. Da bin ich dann auch sehr gespannt, wie da so die ersten Eindrücke sind, auch wie er ja mit dem Team harmoniert. Aber wir haben im vergangenen Jahr gesehen, zum Thema Testspiele, da hat Thomas Tranchara sehr überzeugt, aber dann folgte eine Saison, mit der weder er noch der Club zufrieden waren. Und Borussia sucht jetzt ganz einfach einen Partner für Tschwanscherer, hat Interesse an Tim Kleindienst. Das Interesse ist auch schon in Heidenheim hinterlegt worden. Ja, kurz zu den Fakten. Tim Kleindienst hat einen Vertrag, Thomas, bis 2027 in Heidenheim. Es gibt aber eine Ausstiegsklausel. Und dadurch kann er dann innerhalb der Bundesliga für 7 bis 8 Millionen Euro wechseln. Ich weiß nicht, wie du Heidenheim in der vergangenen Saison verfolgt hast, aber Tim Kleindienst, ich glaube, das kann man festhalten, hat einfach da weitergemacht, wo er zuvor in der Aufstiegssaison mit angefangen hatte, nämlich mit dem Toreschießen.
Ja, und das ist mit Sicherheit so einer der interessantesten Aspekte. Das haben wir ja häufiger schon erlebt, wenn Zweitliga-Torjäger, also Spieler, die in der zweiten Liga für ihre jeweiligen Mannschaften essentiell waren, auch gerade für den Aufstieg, wie die sich dann mitunter auch schwer getan haben, in der Bundesliga Fuß zu fassen, dort dieses Niveau dann auch zu erreichen oder auch die Bedeutung im eigenen Team zu behalten. Tim Kleindienst ist das meines Erachtens sehr, sehr gut gelungen in der vergangenen Saison. Was ihn interessant macht, ist, dass er eben auch über verschiedene Wege ins Spiel gebracht werden kann. Es ist jetzt nicht so wie bei Jordan Sibachö. Und ich glaube, das ist ja eben neben der Verletzungsanfälligkeit ein Thema gewesen, dass er eben als sehr, sehr gut als Wandspieler fungiert, aber dass das Gladbacher Spiel dadurch auch, sagen wir mal, sehr berechenbar und ein bisschen statisch geworden ist. Und Jordan dann letztlich nicht so richtig oder nicht wirklich viel Gefahr im Strafraum ausgestrahlt hat. Und ich glaube, dass Tim Kleindienst jetzt bewiesen hat mit dem ersten Jahr, mit einem Underdog Heidenheim derart gut zu spielen, dass sie es sogar in die Playoffs zur Conference League geschafft haben. Und er dort eben dementsprechend auch mit 12 Toren dran beteiligt war, nicht unerheblich. Er wäre mit Sicherheit dort ein Spieler, der etwas kompletter ist als ein Jordan. Und ich glaube, das sucht eben Gladbach, dass sie dort einen Spieler haben, der zum einen so ein bisschen Druck nehmen kann von Thomas Tschwanscherer. Der kann ja einem Dreierangriff auch etwas über die Außenbahn, über die rechte Schiene vielleicht kommen. Ist gar nicht so auf den klassischen Mittelstürmerposten beschränkt, kann aber eben auch Tim Kleindienst als Joker dann mal wichtig sein oder eben andersrum. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, wir müssen mal abwarten, wie sich das entwickelt, denn letztlich bei dem Transfer ist es etwas anders, als es jetzt bei Kevin Stöger war. Da muss Borussia jetzt auch erstmal das nötige Geld zusammenbekommen, um das eventuell zu realisieren, wenn denn auch Tim Kleindienst für sich entscheiden sollte, dass Borussia der nächste Schritt wäre. Du hast noch einen anderen Punkt angesprochen, der da mit Sicherheit wichtig ist. Tim Kleindienst gehört auch eher schon zu der Sparte der Routiniers mit seinen 28 Jahren. Er kennt die Bundesliga. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für Borussia in dem Schema, in dem sie suchen, auf der Mittelstürmerposition. In Thomas Tschwanscherer hatte man im letzten Jahr einen Spieler geholt, der die Bundesliga noch nicht kannte, der auch relativ jung war. Und ich glaube, da einen erfahrenen Mann an der Seite zu haben, ob das jetzt Tim Kleindienst ist oder jemand anders, ich glaube, das hilft, das kann helfen, weil die Mannschaft muss es schaffen, sportlich wieder die Wende zu bekommen. Und da wird Führungsqualität, Erfahrung, Abgeklärtheit, wird da wichtig sein. Kevin Stöger ist schon so eine Verpflichtung in diese Richtung und Tim Kleindienst könnte das ebenfalls sein.
Ja, mit der wichtigste Aspekt, und den finde ich, sollte man auch nochmal bei Tim Kleindienst hervorheben, ist eben, dass er, wie du gesagt hast, kein Wandspieler ist. Er ist zwar mit einer Größe von 1,94 einer, der über eine gewisse Physis verfügt, aber körperlich ist er dann doch eher ja ein Schlags. Ich habe auch mal seine Geschwindigkeit herausgesucht. Er kratzte an der 34 km/h-Marke. Das ist auch ein Wert, der ihn von jemandem wie Jordan zum Beispiel unterscheidet. Tim Kleindienst hat in der vergangenen Saison auch die meisten Sprints aller Heidenheimer gemacht. Was das Offensivspiel angeht, lässt er sich gerne auch mal fallen und dann flach anspielen. Er verfügt über eine gewisse Spielintelligenz, ist kopfballstark, kommt da vor allem auch immer bei gegnerischen Standards mit nach hinten und verteidigt da dann die hohen Bälle weg. Ob er will, und das steht ja jetzt auch über allem. Das ist eine Frage, du hast es angesprochen, das muss man abwarten. Ich glaube, so habe ich Tim Kleindienst bisher in Interviews wahrgenommen, wenn er dann immer über Heidenheim gesprochen hat, dass er jemand ist, der sehr genau weiß, was er in Heidenheim hat, der sich vielleicht jetzt diesen Schritt auch nochmal dreimal mehr überlegt, weil er ist 2020 ja mal nach Gent gegangen von Heidenheim aus und kam da aber nach nur einem halben Jahr wieder zurück. Und ja, sowas soll ihm dann natürlich nicht nochmal passieren, aber, und das ist ja auch immer so ein Punkt in diesem Geschäft einfach, er hat nun mal jetzt wie Stöger die letzte Chance auf diesen berühmt-berüchtigten großen Vertrag. Und da ist eben auch Fakt, dass Gladbach besser zahlen kann als Vereine wie Bochum und Heidenheim. Vielleicht würde Kleindienst sein Gehalt in Gladbach sogar fast verdoppeln können. Und das ist ein Aspekt, den man auch nicht unterschätzen darf. Und auch das ist klingt immer so unromantisch, aber am Ende des Tages, ja, ist es was, wo drauf geachtet wird und was ja auch das gute Recht eines jeden ist. Und da kann eben auch ein wirtschaftlicher Aspekt generell für einen Wechsel von Tim Kleindienst sprechen, ob der dann nach Gladbach führt. Das werden wir sehen. Ich glaube, wir würden da jetzt beide auch keine Prognose abgeben. Ich weiß, dass ihr das gerne von uns hören würdet. Wir sind natürlich auch nah dran. Wir sprechen mit den Verantwortlichen. Wir klopfen immer wieder alle Seiten ab. Aber ja, da muss man jetzt einfach mal zeigen, was die Zeit bringt und ob dann letztlich Tim Kleindienst oder auch jemand anderes nach Gladbach kommt.
Ja, und ganz grundsätzlich, mal abgesehen von Tim Kleindienst, wird's, das hast du eben schon angedeutet, wir sind gerade mal bei noch nicht mal ganz Mitte Juni. Das Transferfenster schließt erst Ende August, das heißt, es sind noch 2,5 Monate und der Markt ist noch sehr, sehr ruhig, ist ja auch ganz klar. Jetzt haben wir, die EM steht vor der Tür, wir haben auch noch Olympia, also die Turniere im Sommer, die werden ein ganz wichtiger Faktor in diesem Jahr sein. Das heißt, es wird sich auch alles erst später wahrscheinlich entwickeln und wird heißer werden. Gladbach hat erste Akzente gesetzt, das, was sie machen konnten jetzt. Jetzt sind sie darauf angewiesen, dass Erlöse kommen. Und da heißt es an der einen oder anderen Stelle eventuell auch eben Geduld zu haben. Es würde mich jetzt wundern, wenn das mit Tim Kleindienst sehr, sehr schnell geht, wenn es denn Tim Kleindienst werden sollte. Oder eben diese Stürmerfrage uns noch sehr, sehr häufig im Podcast in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Also ich glaube, dass dort noch viel Zeit vergehen wird, bis der Kader wirklich steht. Das ist natürlich immer der Wunsch des Trainers gerade, das vielleicht möglichst spätestens zur Fahrt ins Trainingslager. Das ist ja noch ein guter Monat, noch länger, noch 6 Wochen hin, dann stehen zu haben. Aber eine Gewissheit, eine Garantie gibt's da mit Sicherheit nicht. Das hat auch das letzte Jahr gezeigt. Da sind die Laien von Max Wöber und Jordan Siebertschö, vor allen Dingen Jordan, später getätigt worden, konnten nicht früher gemacht werden. Und insofern müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wir das Transferthema in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr häufig im Podcast haben werden.
Genau, wir werden das alles intensiv und nah begleiten. Ihr wisst, dass ihr jederzeit auf rp-online.de/fohlenfutter alles Wichtige findet. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann berichten wir, dann werden wir die Fakten einordnen und ansonsten warten wir mal ab, Thomas. Es steht eine Europameisterschaft vor der Tür. Wenn die nächste Folge aufgezeichnet wird, ist die schon in vollem Gange. Ich bin gespannt. Ich muss auch sagen, dass ich persönlich mich sehr aufs Turnier freue. Ich hätte nicht gedacht, dass einen die deutsche Nationalmannschaft dann doch nochmal so kriegt vor dem Turnier. Also mich haben sie überzeugt oder mich überzeugt vor allem die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann das alles angeht. Ich habe richtig Lust auf laue Sommerabende, die dann hoffentlich kommen werden, beim Grillen und mit ganz, ganz viel Fußball. Und dann schauen wir mal, was sich dann bei Borussia auch in den kommenden Wochen tun wird.
Ja, das mit dem Wetter, das muss jetzt sich dann noch langsam entwickeln. Aber wenn ich mich da recht erinnere, war das beim Sommermärchen 2006 auch so, dass es mehr oder weniger dann wurde der Wetterschalter rechtzeitig umgelegt. Bei mir hat sich das auch so nach und nach entwickelt, die Vorfreude auf das Turnier. Man ist ja dann doch recht lange in diesem Hamsterrad der Saisonberichterstattung und so nach und nach legt sich das ein bisschen und man hat dann auch mal privat ein bisschen mehr Zeit, sich mal ein Fußballspiel anzuschauen und ich glaube, dass das dass die Vorfreude jetzt noch von Tag zu Tag steigen wird und ja, wir hoffentlich ein paar schöne Fußballwochen hier in Deutschland erleben werden und natürlich, du hast es ja schon gesagt, wir bleiben weiter am Ball, was Borussia angeht, denn auch dort wird der Betrieb weiterlaufen.
Ja, und wir haben jetzt noch die Chance, den Europameister zu tippen und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, Thomas, wer wird's denn, wer holt den Titel in Deutschland?
Jetzt muss ich anfangen. Wir haben das nicht besprochen, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Ich habe noch nicht irgendwie irgendwas durchgetippt oder so. Ob ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Bin auch jetzt in keinem Tippspiel oder so dabei. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Tipp Deutschland. Ich wage es nicht, das zu sagen, dass die Mannschaft das dann schaffen könnte. Ich glaube, dass das ist jetzt nicht gerade ein spannender Tipp, aber ich denke, dass es Frankreich wird.
Ah, als du jetzt so kurz am Hadern und Zögern warst, dann wusste ich, dass es auf Frankreich hinauslaufen wird in deinem Tipp. Das wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Ja, witzig ist ja auch immer, dass dann die Vergangenheit doch schon gezeigt hat, dass es eben nicht die vermeintlichen Favoriten werden. Auch England hat immer wieder gezeigt, dass es straucheln kann. Ich glaube, dass Deutschland sehr weit kommt. Das heißt, mindestens Viertelfinale, ja, und dann du. Dann ist es ja auch möglich, dass da eben nicht die individuelle Qualität entscheidet, sondern dass sich Deutschland bis dahin in so einen Rausch gespielt hat, dass es dann fürs Finale reicht. Und deswegen tippe ich jetzt einfach, weil irgendwer muss es von uns ja bei einem Heimturnier tun, meiner Meinung nach. Ich sage jetzt, Deutschland wird Europameister, ja.
Habe ich den Ball doch wunderbar zu dir rüber gespielt.
Genau, und ja, ich würde sagen, die halbe Stunde haben wir. Das war's dann für diese Woche von uns. Freut uns wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Teilt den Podcast gerne auch in eurem Umkreis mit Leuten, die eine Affinität zu Gladbach haben. Das wird uns sehr freuen. Bewertet ihn gerne auch. Und ja, ich sage, schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de